Vor einigen Jahren fuhr ich mit dem hohen Priester im Taxi. Das heißt wirklich, das hat mich überrascht. Aber es ist ja ganz praktisch zur Vorbereitung auf eine solche Predigt, denn ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen oder was Sie für Vorstellungen von hohen Priestern habt. Ich musste von Jericho nach Amman und da muss man über die Allenby Bridge, über den Jordan. Und das alles ist ein bisschen kompliziert, jedenfalls vor ein paar Jahren war es so, scheint es heute auch noch so. Und man fuhr also aus der Stadt Jericho mit dem Taxi zur Grenze und dann kamen die ganzen Prozeduren. Und in dem Taxi saß neben mir ein Herr, der hohe Gestalt, langes Gewand, fast so einen langen Bart. Interessante Kopfbedeckung, guckte auch etwas grimmig und ernsthaft und so. Religion ist ja eine ernste Sache. Und dann erfuhr ich, das war der hohe Priester der Samaritaner. Das ist die Sondergruppe, die es seit langer Zeit gibt. Man kennt sie aus dem Neuen Testament, im Garizim, das ist da bei Nablus in der Gegend. Haben die eine, gibt es die bis heute. Das war der hohe Priester, der musste nach Amman dienstlich. Und ich hatte das hohe Vergnügen zu genießen, wie er all seinen Frust und Unmut, Wut und Zorn über Israelis und Araber, die ihm nicht mit dem gebührenden Respekt begegneten und quälten. Und ich, der normale Mensch und ein hoher Priester, wir quälten uns gemeinsam durch die Grenzkontrolle. Na gut, also da ist meine Vorstellung vom hohen Priester geprägt worden. Nein. Weiß nicht, was Sie für eine haben. Ist ja nicht wirklich so. Also ich muss ja sagen, wenn ich mich erinnere und denke, wieso die Christen reden, dann habe ich nicht den Eindruck, dass jedes dritte Wort, das sie gebrauchen im Zusammenhang, wenn sie über Jesus reden, ist, er ist der hohe Priester. Weil sowas hat man doch heute nicht. Wozu braucht man einen Priester? Das ist irgendwas wirklich nicht so ganz Nötiges. Das entspricht doch nicht unserer Zeit. Weil ich meine, natürlich diese Vermittlertätigkeiten, die zu den Gottheiten uns helfen, die sind immer zeitgemäß. Und die Priester unserer Zeit, das sind also die Vermögensberater, die Steuerberater und die Rechtsanwälte. Weil Geld ist Gott, Mammon, und deshalb braucht man da die eigentlichen Leute, die uns da helfen, wie man da weiterkommt. Der hohe Priester heißt Ackermann, den kennt jeder. Und dann haben die noch, das gibt's im Alten Testament ja auch, da gab es noch die dienstbaren Geister, das waren die Leviten, die gibt's heute auch, das sind dann die Lebensberater, Diätberater, Eheberater, dann schließlich für spätere Lebenszeiten die Pfleger, Altenpfleger und dann die Bestatter. Das ist also, damit kommen wir eigentlich rund, da brauchen wir keine Priester mehr. Deshalb weiß ich nicht, was ihr für eine Vorstellung habt, wenn wir heute über Jesus, den großen, den ewigen Priester reden. Ich habe jetzt vor, da eine grundsätzliche Ausführung zu machen. Da das sechs Kapitel im Hebräerbrief umfasst, brauche ich etwa bis heute Nachmittag 3 Uhr. Die Feierstunde wird abgesagt, das Essen fällt aus. Da das nicht möglich ist, machen wir folgende Kompromisslösung. Ich rede nur über die ersten 3 Verse, wo das anfängt, in Hebräer 4, Vers 16 bis 18. Die lese ich gleich und Ihnen empfehle ich, den Rest der Kapitel bis einschließlich Kapitel 10 heute Nachmittag oder Abend in Ruhe zu lesen. Das ist gut zu schaffen und wer in Marburg wohnt, ist ja auch des Lesens überwiegend kundig. Das ist, so ist das, geht das Gerücht im Lande. Also gönnt euch was heute, der Tag des Herrn, Sonntag extra dazu da, mal ein bisschen gründlicher reinzuschauen. Und aber fremd ist es natürlich. Fremd ist es. Es ist nicht wirklich so stromlinienförmig in dem, was wir denken, wünschen, wollen. Und deshalb bin ich mal gespannt, wo wir da landen. Ich lese Hebräer 4, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Warum muss man sich mit solchen alten jüdischen Vorstellungen vom Priestertum und so weiter beschäftigen, um zu glauben, muss man das überhaupt? Ja, das muss man. Das Alte Testament ist absolut notwendig zu kennen, um Jesus zu verstehen. Das kann man in der Kirchengeschichte prüfen. Denn es hat immer wieder Zeiten gegeben, und unsere heutige ist ja keine Ausnahme, in der die Christen gesagt haben, es ist alles viel zu abartig, zu abseitig, alt, fremd, entspricht nicht unserem Denken, unserer Kultur, brauchen wir nicht. Und daraus ist dann das, im Wesentlichen die größten Irrlehren und Fehlentwicklungen in der Kirche sind daraus gewachsen. Denn der Paulus hat mal gesagt, das ist so, wer an Christus glaubt, der ist wie ein Zweig, der eingefropft wird in den Ölbaum, in die Wurzel, den Wurzelstock, der ist das Volk Israel. Und wenn man so eingefropft wird, wenn man so dazukommt, durch Jesus reinkommt in die Gottesgeschichte mit seinem Volk, dann ist es absolut wichtig, um sein eigenes Wachstum, dass man dazu zu verstehen und zu erleben und zu befördern und nicht zu behindern jedenfalls, dass man in dieser, aus dieser Verbindung lebt zu dem Wurzelstock. Daher kommt der Saft. Das Volk Israel, das ist unsere Vorgeschichte, wenn wir zu Jesus gehören. Und deshalb ist das ganz wichtig, zu wer Jesus ist, das verstehen wir nur, wenn wir die Geschichte Gottes anschauen, in der er das entwickelt hat, angekündigt hat, vorbereitet hat. Hier im Hebräerbrief heißt das mal, das, was mit den Priestern da so passiert, im Gottesdienst, auch mit dem Hohenpriester, das war wie ein Schatten, der vorausfiel. Am Schatten sieht man ja nicht die Gesichtszüge, da sieht man ja nur die Umrisse der Person. Man sieht vieles Wichtige eben nicht. Aber es ist eben nur ein Schatten. Aber so braucht man es, um es zu verstehen. Wer ist das eigentlich? Wenn man es nicht tut, deshalb das will ich noch begründen, wenn man das nicht tut, wenn man nicht Jesus aus dem Zusammenhang der Geschichte Gottes, also auch des Alten Testamentes versteht, dann bleibt einem gar nichts anderes über, als ihn zu verstehen und umzudeuten in dem Kontext und Zusammenhang, in dem wir heute leben. Das tun wir ja auch. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, wir sind geprägt von unserer Zeit und wir alles, was wir hören, alles, was wir annehmen, auch wenn wir von Jesus hören, auch unseren Glauben, den prägen wir und interpretieren wir und verstehen wir so, wie wir das, die Welt und das Leben und die Wirklichkeit eben sehen. Unsere Zeit ist eine Konsumgesellschaft und deshalb ist es ein Automatismus fast, das geht wie von selbst, alles, was uns in die Finger kommt, wird zur Ware. Der Kunde ist König und alles ist Ware. Und in der Konsumgesellschaft wird auch Gott und der Glaube sofort zur Ware. Und Kunde ist König heißt ja Nachfrage und Angebot. Wir müssen Gott und den Glauben so anbieten, dass der Kunde ihn kauft. Oder du kannst es anders machen. Der andere große Kontext, in dem wir leben, ist Wellness-Religion, ist Wellness-Gesellschaft. Und die Wellnessgesellschaft interpretiert alles unter dem Gesichtspunkt, was tut mir gut und gut ist, wenn ich mich gut fühle. Und das ist ein Maßstab, nach dem man sortiert. Was ist mit Jesus? Was hilft mir, dass ich mich gut fühle? Und damit sortiere ich auch aus, was mich stört. Da findet man immer theologische Gründe für. Und einer der beliebtesten Gründe ist erstmal, das fing schon der alte Reda Martion im 2. Jahrhundert an, der hat gesagt, das Alte Testament ist vom Teufel und Teile des Neuen Testamentes, die sich dazu stark anlehnen, da gehörte der Hebräerbrief auch dazu, gleich mit in die Tonne hauen, damit wir der wollte auch das, was uns, der liebe Gott, der tut uns gut und den Rest entsorgen wir. So, und daher kommt das ganze Fremdheit. Und wenn ihr das so spüren, dass das mit dem hohen Priester eigentlich nicht wirklich so up to date ist und uns innerlich fremd ist, dann ist das ein gesundes Gefühl. So sind wir. Muss man sich nicht verschämen, muss man nur wahrnehmen. So ist es. Und man weiß, woher es kommt. Und dann muss man entscheiden, ob ich mich einfach treiben lasse im Strom oder ob ich sage, ist vielleicht noch nicht das letzte Wort gefallen. Vielleicht muss man gelegentlich auch mal gegen den Strom denken und gegen den Strom leben. Wenn man leben will und nicht nur weggeschwemmt werden will. Deshalb, ich habe zwei Dinge. Jesus, der große, der ewige hohe Priester. In diesem Text wird er der große hohe Priester genannt. Das wäre ein Kontrast zu all den hohen Priestern, die es gab. Oder dann später der ewige hohe Priester, weil er auferstanden ist. Zwei Dinge möchte ich eigentlich nur heute hier unterstreichen. Das erste ist das Zittern danach. Und das zweite ist, der Zugang ist frei. Das Zittern danach. Muss ich erklären, was ich damit meine. Ich will euch zwei Bilder vor die Augen stellen, weil ich hoffe, dass ihr dann das, was ich biblisch erkläre, vielleicht besser einordnen könnt. Ich bin als Student immer arbeiten gegangen in Semesterferien, weil ich aus einem ganz praktischen Grunde auch, weil ich als Theologe, Theologiestudent immer den Verdacht hatte, dass die so einen galoppierenden Realitätsverlust hatten, irgendwie nicht mehr so Kontakt mit der Wirklichkeit waren. Also da bin ich auf den Bau gegangen als Hilfsarbeiter, um so mit den richtigen Leuten und den richtigen Problemen in Kontakt zu bleiben. Und da hatte ich also einen Job bei BBC, weiß ich wie heute, auch bei Gelsenberg Benzin in Gelsenkirchen im Ruhrpott, so richtig gut, und die bauten eine neue Benzolfabrik und wurde so einem Vorarbeiter zugeteilt und lernte, wie man Bandeisen verlegt. Ich weiß nicht, wissen wir Bandeisen, wie man das macht, muss man so. Also war gut, ich war es gar nicht so einfach, habe ja eine Menge gelernt. Okay. Und dann war ein Tag, da werde ich nicht vergessen, plötzlich, da war ich dabei und klopfte da unten da so rum, irgendwo auf der Baustelle, und dann hörte ich einen Schrei und quälte mich hoch, um zu gucken, was da los war. Und als ich mich aufgerichtet hatte und stand, steht hinter mir so ein Balken, so groß wie eine Eisenbahnschwelle, also ein dicker Balken, 2,5 Meter hoch. Der steht so ein bisschen wackelnd noch da und fällt ganz langsam nach hinten um. Und dieser Balken, diese Schwelle, die war aus dem vierten Stock des Gerüstes gekommen. Und das hatten die gesehen, die Arbeiter, die da waren, dass ich da stand und dass der von da oben kam. Ich hatte keine Ahnung. Ich war da unten bei meinem Bandeisen beschäftigt, guckte, dass ich die gerade hinkriegte, ganz vergnügt und unbelastet. Und dann, als ich das sah, da fiel der ganz gemütlich um. Und dann fing das so an, in mir zu arbeiten. Guckte darauf, guckte das Ding da an, guckte an mir runter, fand mich gut gesund, kein blauer Fleck, nix. Und dann merkte ich, wie ich plötzlich anfing zu zittern. Diese Erfahrung habe ich nie vergessen, weil dann kommt der Schreck nachher. Aber er kommt gemischt mit der Freude, dass du überlebt hast. Du lebst. Und diese tiefe, tiefe Erschütterung, eine Mixtur aus Schrecken und Freude, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Das geht körperlich so tief, dass ich bin sonst nicht so nervös und so, stabil gebaut, aber wie Espenlaub habe ich gezittert. Das ist eine Bild. Das andere Bild, ich stelle mir vor, so ein Albtraum jedes Autofahrers. Da kommt ein Auto angefahren mit hoher Geschwindigkeit und ein kleines Kind, zielstrebig, begeistert von dem Bus hin will, rennt auf die Straße und da kommt das Auto und jemand sieht das und springt hinterher und reißt das Kind gewalttätig geradezu, ohne Rücksicht, ob es das verletzt, weg. Und schafft es, das gerade noch wegzuziehen von der Straße, ehe es vom Auto erwischt wird. Das Kind erschrickt und schreit, weil die so ruppig es anpackt, es fest, es tut so weh am Arm und reißt ihm halben Arm aus, ne? Wahrscheinlich ist das Kind furchtbar sauer darüber, dass dieser furchtbare Mensch da ist so quält und es hindert an dem schönen Ziel, das es da erreichen wollte. Ich bin mir gar nicht klar, ob dieses Kind wohl nachher begreift, den Schrecken, ja, das ist, diese Aktion ist nicht komfortabel, da hat sie sich nicht wohl gefühlt in dem Augenblick. Aber vielleicht hat es auch gar nicht begreifen können, dass das eine tödliche Gefahr war und dass dieser ruppige Zugriff, der so Schmerzen machte und der so alles durchstrich, was es wünschte und wollte, dass das seine Rettung war. Vielleicht hat es das begriffen, aber vielleicht kann ein Kind das auch gar nicht begreifen und ärgert sich dann nur, dass es so misshandelt worden ist, obwohl es doch gerettet wurde darin. So, diese Bilder sind vor meinen Augen, wenn ich mir überlege, was ist das? Heißt das eigentlich? Warum redet die Bibel von Jesus als dem hohen Priester? Seht, im Alten Testament, das Volk Israel wusste sehr wohl, dass Gott kein Kuschelgott ist und auch kein Kumpan und schon gar nicht der Komplize. Wir haben ja immer das, die Tendenz, Gott zu unserem Komplizen zu machen, bis zu den Koppelschlössern Gott mit uns, ne? Gott ist immer dazu da, dass er uns bestätigt. Wir machen die Politik und er soll gefälligst den Segen dazu geben. Das erwarten wir. Und dann ist er sauer, wenn er nicht funktioniert. Wenn er nicht so macht. Das ist so die Erwartung. Die Religion soll trösten und soll bestätigen. Wir haben genug Probleme, aber jetzt soll mal hier ein bisschen die Defizite aufgeräumt werden und ein bisschen Ermutigung sein. So, im Volke Israel wusste man, Gott hat sie offenbart. Verzehrendes Feuer, ein heiliger Gott und unser Leben, so wie wir es leben, passt nicht zu ihm. Das hat der Simon Petrus bei seiner Berufung sofort begriffen, damals bei diesem wunderbaren Fischzug. Man denkt ja immer, der hätte sagen müssen, als Jesus ihm da diese volle Netze beschert hat, hat er gesagt, toll, Halleluja, du bist der Richtige, wir gründen eine gemeinsame Firma und du hilfst uns immer. Tolle Ergebnisse zu haben, hat er aber nicht gesagt, sondern er sagt, fiel vor Jesus nieder und sagte, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gemerkt, in Jesus ist der heilige Gott zu mir gekommen. Ich bin in unmittelbarer Gegenwart des heiligen Gottes und mein Leben, so wie ich es lebe, passt nicht auf einem Quadratmeter zusammen mit dem. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das Erschrecken über Gottes Heiligkeit. Das war in Israel, also den lebendigen Gott, der sich ihnen offenbart hatte, kannten völlig präsent. Und deshalb spielten die Priester, der Gottesdienst, den Gott gestiftet hatte. Gott hat ihn ja geschenkt. Er unterscheidet sich dadurch wesentlich von den Opfergottesdiensten, die in den Religionen üblich sind. Weil Gott einsetzt und sagt, tu das. Warum? Wenn die Israeliten kamen und ihre Sünden bekannt haben und ein Opfer also brachten als Sündopfer, dann stemmte derjenige, der das Opfertier brachte, seine Hand auf den Nacken des Opfertieres, wenn es geschlachtet wurde. Und damit sagte er, mein Leben ist so verwirkt wie das Leben dieses Tieres, das jetzt geschlachtet wird. Damit war sofort immer bewusst, Sünde, das ist nicht ein Kakaoflecken auf dem Hemd, sondern das ist Beleidigung der Heiligkeit Gottes, Zerstörung der Beziehung zum ewigen Gott. Und deshalb hatten die Priester eine so wichtige Aufgabe, einmal im Jahr der große Versöhnungstag, nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester und nur er dann ins Allerheiligste im Tempel gehen. Vorne stand der Altar, man ging ja gar nicht in den Tempel, man stand draußen in den Höfen, dann war das Heilige mit dem Altar, die Priester brachten das Opfer da, und dann war der Vorhang und dahinter das Allerheiligste, in dem in alter Zeit die Bundeslade stand, in der die Gesetzestafeln lagen, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Hier in diesem Text kommt der Ausdruck Thron der Gnade vor, das ist er. Der Deckel dieser Bundeslade galt als der Thron der Gnade, als das symbolische Zeichen, Gott ist gegenwärtig. Er will in unserer, hier ansprechbar sein. Aber so ohne weiteres kann der Mensch nicht hin. Und deshalb durfte nur der Hohepriester am Versöhnungstag rein. Und der musste Opfer für sich selber bringen. Wenn das war die große Unsicherheit. Es war ein gewisser Trost in diesem Gottesdienst, in diesen Opfern, in diesem priesterlichen Dienst. Bitte um Vergebung. Aber es war immer eine Unsicherheit. Du wusstest nie, sind die Priester eigentlich brauchbar für Gott? Oder sind das selber Halunken? Denn in der Geschichte zwischen Aaron und Kaiphas gab es jede Menge Halunken, wenn man die Bibel unter ihnen. Und das waren Schufte, das waren Leute, die machten ihren Job und missbrauchten das genau, um ihren eigenen Vorteil zu machen. So, das ist alles, Religion ist überall und in allen Variationen missbraucht worden, weil Menschen so sind, wie sie sind. Und deshalb hatte Israel mit Grund die Sorge, alles der Gottesdienst ist vielleicht überhaupt nichts, weil das, was hier passiert, für Gott gar nicht akzeptabel ist. So, diese Angst, diese Unsicherheit war, es war nie die endgültige Lösung. So, und das ist der Hintergrund, auf dem jetzt das Neue Testament sagt, Jesus ist der große Hohepriester. Jetzt hört noch mal, was er sagt. Wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Also er kommt aus Gottes Welt. Und er kommt in unsere Welt, in die ganzen Zerreißproben hinein, das sind Anfechtungen, Versuchungen, Zerreißproben des Lebens, in denen wir auf Gott fluchen wollen und uns von ihm abwenden wollen und von ihm getrennt werden wollen. Da heißt es hier, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Trennung, ohne Sünde, ohne dass das dazu führte, dass er von Gott getrennt wurde. Er kann mitleiden mit uns. Sympathisieren, hier steht dieses griechische Wort, von dem das Fremdwort Sympathie kommt. Er findet uns nicht bemitleidenswert, also von oben rüber, es kostet auch nichts, nur Gefühl, sondern er findet uns mitleidenswert. Er leidet mit uns. Das wird im Hebräerbrief, deshalb empfehle ich euch, das nochmal zu lesen, so drastisch gelesen. Ein paar Sätze weiter in Kapitel 5. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Er hat Gehorsam gelernt, heißt es da, an dem, was er litt. Gott lernt unter Schmerzen und Schreien Gehorsam. Gott lernt unser Leben. So tief kommt er rein, bis zum Kreuz. So, das ist der große hohe Priester, sagt das Wort Gottes. Er ist der Reine, ohne Sünde. Deshalb ist er, der die Verbindung schaffen kann, der wirklich uns zusammenbringen kann und mit ganzer Gewissheit, so gewiss Christus am Kreuz gestorben ist und so gewiss Gott das bestätigt hat in der Auferweckung, so gewiss, da beißt keine Maus einen Faden von ab, sind dir deine Sünden vergeben, wenn du zulässt, dass er sich mit dir identifiziert. Denn das ist das Geheimnis, warum nur er der große hohe Priester sein kann. Nur Gott kann sich wirklich mit uns identifizieren. Wir sagen das ja manchmal so, dass man sich mit jemandem identifiziert. Also das heißt ja eigentlich, derselbe werden mit jemandem. Das können wir aber nicht. Wir können versuchen, uns hineinzudenken, was der andere wohl meint. Mal in seinen Schuhen gehen, sagt man, ne? Oder zu versuchen zu fühlen, wie der andere fühlt. Aber ihr wisst genau, die Liebe sehnt sich manchmal da rein. Wenn eine Mutter, ich denke an eine befreundetes Ehepaar, deren Kind 6 Jahre, in wenigen Wochen an Leukämie starb. Wenn eine Mutter ihr sterbendes Kind in den Armen hält, dann hat sie nur eine Sehnsucht. Ich würde mein Leben so gerne geben. Ich möchte in dein Leid hinein. Ich würde das, die Schmerzen, als meine Schmerzen gerne tragen. Deinen Tod würde ich sterben, wenn du leben kannst. Das ist eigentlich das Schreckliche an unserer Liebe, dass sie diese Grenze hat. Wir können es nicht. Du, auch wenn wir es möchten, wir können nicht in das Leben des anderen hinein. Das ist das Elend unseres Menschseins. Ach, das ist doch das Elend der Liebe. Und das ist darum ist das der Kern. Überhaupt der Kern der ganzen Botschaft des Sieges und der Rettung des Evangeliums. Gott allein kann sich identifizieren. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er zieht sich unser Leben an. Er lebt unser Leben zu Ende bis zur bitteren Konsequenz. Es kann kein anderer. Deshalb ist es auch unvorstellbar. Deshalb brauchst du auch gar keine Schwierigkeiten zu haben und zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Vorstellbar ist für uns nur, was Analogien in dieser Welt hat. Also was auch sonst vorkommt, was dauernd passiert und was Menschen nachmachen und wiederholen können. Das ist uns vertraut. Aber das hat keine Analogie. Es gibt keine Parallele. Es gibt keine Wiederholung dafür. Das engste Beziehung ist liebende Menschen, aber sie leiden an dieser letzten Grenze, die zwischen Menschen die Liebe nie überwinden kann. Das ist das Besondere der Liebe Gottes zu uns, das Einzigartige. Deshalb ist die Liebe Gottes vor allen Dingen in dieser Identifikation Gottes mit uns Menschen, in der Stellvertretung, das ist das Herz. Ich bin mit Christus gekreuzigt, doch ich lebe. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht nur ein Bild, das ist die Sache. Das ist der Kern, das ist das Geheimnis, das ist die Tiefe. Der große Hohepriester. Wie der Hebräerbrief dann sagt, ja nicht nur das Opfer darbringt, auch selber das Opfer ist. Ist ja alles, wird ja alles aufgenommen. So. So, jetzt denkt an das Zittern danach. Es ist so fremd. Es tut so weh. Es ist so unästhetisch. Alle Ästheten empören sich über das Kreuz. Alle religiös empfindenden Menschen finden es schmutzig, von einem Gott zu reden, der in Blut und Schmutz und Leiden geht. Und dass das alles nötig ist. Kann denn nicht Gott in seiner Allmacht und Barmherzigkeit mit Fingerschnipsen sagen, alles paletti. So, das wollte Jesus auch in Gethsemane. Er schrie, Vater, Abba, alle Dinge sind möglich bei dir. Er appellierte an die Allmacht Gottes, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Gott sagt nein. Gott in seiner Allmacht hat keinen anderen Weg. Es begreife, wer will. Es gibt keine Erklärung dafür, dass das passiert, weil Gott nicht einzuordnen ist in die Fälle, die wir so als Erklärungsmodelle parat haben, um uns das passabel zu machen. Hier lernen wir, was das Leben ist im Kern. Hier ist die Orientierung, an dem alles andere Maß nehmen muss. Und da geht es mir wie damals bei den Balken. Ich kapiere das, habe das eigentlich erst in meinem Leben immer kapiert und das ist immer wieder neu. Es ist dieses Zittern. Ich drehe mich um zum Kreuz und ich weiß, dieses schreckliche Kreuz, dass das so sein muss, dieses Erschrecken, dass Gottes Heiligkeit und mein verkommenes Leben so wenig zueinander passen. Und dann ist es doch das gleiche Zittern, das schon die unfassbare Freude ausdrückt. Ich bin gerettet. Ich lebe. Er hat mich versöhnt. Beides miteinander. Das Zittern danach. Und dann sagt er, weil das so ist, weil wir einen solchen großen hohen Priester haben. Deshalb haltet fest am Bekenntnis. Der Hebräerbrief ist an Christen geschrieben, bei denen langsam die Luft rausging. Die müde wurden. Wo der Glaube anfing zu verdunsten. Und wo nicht so Wachstum war, musste man keine zwei Gottesdienste mehr machen, um alle reinzukriegen, sondern es kamen gar nicht mehr so viele, hatten sie genug Stühle. Das liest man alles. Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs nicht, also nun reißt euch mal zusammen und so. Glaubensmut, sondern er stellt einfach Jesus vor die Augen. Den hohen Priester, so fremd. Und er sagt, weil wir ihn haben, darum haltet fest am Bekenntnis. Darum haltet fest am Bekenntnis. Und Heißt er weiter, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Thron der Gnade, habe ich erklärt, Gegenwart Gottes im Allerheiligen, des Allerheiligsten, die Bundeslade, wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen. Dieser Vorhang ist zerrissen, auch äußerlich zerrissen bei der Erschütterung, beim Erdbeben während des Karfreitags. Zum Entsetzen der Priester. Jetzt kein Schutz mehr. Das ist passiert am Kreuz. Wir dürfen ins Allerheiligste, in die Nähe Gottes, unfassbar. Und empfangen die Barmherzigkeit. So. Und dann sagt er, wenn Barmherzigkeit und Gnade, wenn uns Hilfe Not sein wird. Ja, das gibt ja viele Lebenssituationen, wo man in der Klemme sitzt und wo man Hilfe und Barmherzigkeit braucht. Aber die Bibel redet hier von der großen letzten Engpass, durch den alle, ob wir es wollen oder nicht, müssen, wenn wir vor dem heiligen Gott stehen und er Gericht hält. Er sagt, wir stehen vor dem hohen Priester und er begnadigt uns, er schenkt uns Barmherzigkeit und das Unfassbare ist möglich. Da, wo Gott in seinem Gericht ein Nein sprechen müsste, schaut er uns an und spricht, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du gefällst mir. So wie er zu seinem Sohn gesprochen hat in der Taufe, an dir habe ich Wohlgefallen. Gnade und Barmherzigkeit empfangen, wenn Hilfe nötig ist. Und sagen manche Leute ja heute, ah, das ist so die Drohung mit dem Gericht, das macht man heute nicht, ist auch ein bisschen unanständig. Naja, ich sage, nachdem die Christen das so ausgeblendet haben, kommen jetzt die Heiden in der Gestalt des gebildeten Heiden Peter Sloterdijk, Kulturphilosoph aus Karlsruhe, hat ein dickes Buch geschrieben, das vielleicht manche von euch gelesen haben, Du musst dein Leben ändern. Schreibt er die halbe Philosophiegeschichte durch, über 700 Seiten, wie das geht, dass man das Leben ändert, dramatisch, herausfordernd, und man fragt sich 700 Seiten lang, warum soll ich das denn? Und auf den letzten 40 Seiten kommt dann der Grund. Er sagt, ja, die Religion, das alles, hat alles versagt, es gibt nur noch einen Impuls, nur eine Autorität, die moralische Autorität hat, uns herauszufordern mit dem Imperativ, du musst dein Leben ändern. Ich war ganz gespannt, was ist das? Und er sagt, die große Katastrophe, die große Gefahr. Groß schreibt er groß. Also, ne? Sagt er, wir haben heute alle das Gefühl, so geht's nicht weiter, Klima und so weiter und so weiter. Und du, das ist der einzige Impuls. Oh, habe ich gesagt, siehst du? Die Christen habt ihr immer beschimpft, wenn wir vom Gericht Gottes gesprochen haben. Jetzt die einzige Motivation, die noch bleibt, um das Leben zu ändern, ist die Drohung mit der Großen, mit dem Weltuntergang. Da wird staunen, wie schnell die Leute weiterleben, als ob es Fukushima nie gegeben hätte. Wie wird staunen, wie wenig im Gewissen es eine Wirkung hatte, dass 250.000 Menschen beim Tsunami am zweiten Weihnachtstag vor ein paar Jahren starben. Dass über 200.000 beim Erdbeben in Haiti umkam. Abgeheftet. Raus aus den Schlagzeilen. Vergessen. Das Leben geht weiter. Nichts ändert sich. Da bin ich schon froh, dass in der Bibel nicht mit der großen Gefahr gedroht wird, die du musst dein Leben ändern, sondern mit der großen Lösung gelockt. Der große hohe Priester ist durch Gottes Welt hinein in Schmutz und Schmerz gekommen und schafft die Versöhnung. Darum lasst uns hinzutreten. Mit der Freizügigkeit heißt es da, mit Zuversicht. Da steht das Wort Parisier. Parisier ist der Freimut, ist der offene Zugang. Festhalten am Bekenntnis. Das Wort Bekenntnis hat eine dreifache Bedeutung im Neuen Testament. Es ist einmal das Bekenntnis zu Jesus. Ja, zu sagen, er ist der Schlüssel. Ihm will ich gehören. Aber es ist auch das Bekenntnis der Sünde. Sie sagen, Alles, was uns trennt von ihm, von der Quelle des Lebens, wir bitten um Vergebung und wir wollen klar Schiff machen. Und Homologia, Bekenntnis, bedeutet zugleich Lob Gottes. Alles drei gehört zusammen. Das Bekenntnis zu Jesus und das Bekenntnis der Sünde und das Lob Gottes, das jetzt schon als Triumphgeheul der Christen in dieser Welt angestimmt wird und das in Ewigkeit zur vollen Entfaltung kommen wird, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Aber jetzt schon gehört zu der Freimütigkeit, dem offenen Zugang in dieser Zeit, dass wir festhalten am Bekenntnis. Ich sage nochmal, das ist geschrieben an Christen, die müde wurden, die dachten, wie geht das weiter, wo der Glaube verdunstet. Nun, ich glaube nicht, dass das eure Situation ist, ich hoffe jedenfalls nicht, aber Vorsorgen ist besser. Ich wünsche euch jedenfalls im Christustreff, dass ihr diese doppelte Zuversicht habt, die Zugang zur Gegenwart Gottes und dort in einer Beziehung zu ihm lebt, in einer Freude, die sich äußern muss im Lob Gottes und dann in der Bibel ist dieser Freimut nicht nur ein Zugang zu Gott, sondern im Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass die verfolgte Gemeinde in Jerusalem nicht darum betet, schütze uns vor den bösen Menschen, die uns hier verkloppen und einsperren, sondern sieh an ihr drohen und gib deinen Knechten Freimut zu reden dein Wort. Das ist das gleiche Wort, Parisia. Der Zugang zum heiligen Gott, diese Freiheit dort, äußert sich darin, dass es eine Freiheit, eine Redefreiheit, ein Freimut gibt in dieser Welt gegen alle Einschüchterungen, gegen alle Verführungen, Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Ich wünsche euch das im Christustreff, ich wünsche das dem Roland in seinem neuen Dienst, der Elke in ihrer neuen Verantwortung. Wir brauchen in unserer Zeit so dringend wie die Adressaten des Hebräerbriefes diesen Blick auf Jesus. Es ist total fremd in unserer Welt und auch für unser Lebensgefühl, weil es so anders ist, so heilig, so groß, so rettend, so befreiend. Davon leben wir. Gott segne euch.